Herr Cousteau, mit allem, was Sie über Deutschland wissen und im Lauf Ihres Lebens mit Deutschland erlebt haben, dürfen wir Sie bitten, heute ein wenig mit uns zu träumen.
Yes.
Was ist Ihr hoffnungsvollster, Ihr mutigster Traum für Deutschlands Zukunft, für seine zukünftige Rolle in Europa und der Welt?
Well, I wish I could put my German.
Nun, ich wünschte, ich könnte meine deutsche Mütze aufsetzen. Denn ich sehe mich selbst gerne als ein Mensch ohne Landesgrenzen. Ich hasse meinen Personalausweis. Ich hätte gerne einen internationalen Pass. Und wir haben sogar einen solchen Pass angefertigt. Wir nennen ihn den Ozeanbürgerpass, denn der Ozean hat keine Grenzen. Der Ozean gehört allen. Deutschland ist Teil einer großen Gesellschaft, die ich Europa nenne, nicht nur Westeuropa. Und diese Gesellschaft hat die Fähigkeit, Sprachen und Sprachbarrieren beiseite zu legen. Sie träumt nun als ein gemeinsames Volk. Und ich denke, wenn es um Umweltthemen geht, hat Deutschland schon seit langer Zeit gezeigt, wohin die Reise geht, und ist in Europa allen anderen ganz klar voraus. Ich denke, das ist Deutschlands Mission. Dass es weiterhin auf diesem Gebiet führt und dieses Wissen und diese Macht mit anderen Ländern teilt und ihnen zeigt, wie sie sich besser anstellen können, als sie es derzeit noch tun. Wie sie besser für ihre Gewässer sorgen können, wie sie besser für ihre Umwelt sorgen können, wie sie Maschinen bauen können, egal ob Autos oder ganze Industrien, die energieeffizienter sind. Wir wissen heute, was die Probleme sind. Wir wissen, was getan werden muss. Was wir jetzt brauchen, ist der Mut und der Wille, es auch zu tun. Und ich denke, die Geschichte hat gezeigt, dass Deutschland hier die Führung übernehmen kann. Meinem Eindruck nach ist es die Hoffnung der Nationen Europas, dass Deutschland diese Rolle übernehmen wird, und ich bin überzeugt, dass das machbar ist.
Welche praktischen Schritte, denken Sie, könnte Deutschland ergreifen, um einen solchen Traum Wirklichkeit werden zu lassen?
Machen Sie die jungen Leute schon in frühem Kindesalter mit der Schönheit des Planeten vertraut, egal ob über Wasser oder unter Wasser. Setzen Sie das Thema auf die Lehrpläne, helfen Sie den Lehrern und geben Sie ihnen gutes Unterrichtsmaterial, das sie dafür brauchen. Ich kenne das deutsche Schulsystem nicht, aber ich würde bezweifeln, dass der Ozean heute darin eine wichtige Rolle spielt. Das ist, wo ich anfangen würde. Und wissen Sie, was interessant ist? Junge Leute, egal wo in der Welt, sind wie Schwämme. Sie absorbieren diese Information, sie saugen sie in sich auf. Und wenn sie dann durch die schwierigen Phasen ihres Lebens gehen, wenn sie erwachsen werden und all diese schwierigen Entscheidungen fällen, einen Job suchen, sich verlieben, eine Familie gründen, nachdem sie das alles durchlaufen haben, kommt alles, was sie als Kinder gelernt haben, allmählich wieder zum Vorschein und tritt in den Vordergrund. Es geht also nicht verloren. Es kommt zum Einsatz. Ich weiß das, weil ich in der ganzen Welt Leuten begegne, mit denen ich das Privileg hatte zu arbeiten, als sie noch Kinder waren, damals in den 70er Jahren, als wir zahlreiche Bildungsprogramme betrieben. Und diese Kinder von damals, die heute erwachsen sind, Frauen und Männer, kommen zu uns zurück und sagen: Wissen Sie, die Erfahrungen, die ich damals als Kind mit Ihnen machen konnte, helfen mir heute bei meinen tagtäglichen Entscheidungen als Erwachsener, und sie haben Einfluss auf meine Entscheidungsabläufe. Ich weiß also, dass das funktioniert, und ich bin froh, sagen zu können, dass wir gerade erst wieder eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und zwar auf den britischen Jungferninseln in der Karibik, wo wir allen 6.500 Kindern das nötige Unterrichtsmaterial gegeben haben, um ihnen zu erklären, wie wichtig die Korallenriffe für ihre Ernährung sind, für ihren Schutz vor Hurricanes und für ihre Volkswirtschaft. Denn schließlich würden ohne die Schönheit der Korallenriffe auch keine Touristen kommen. All das wird den Kindern von ihren Lehrern beigebracht. Und wenn diese Kinder einmal erwachsen sind, werden ihre Entscheidungen sehr viel besser sein als die Entscheidungen, die wir heute fällen. Ich glaube, Deutschland hat sehr schwierige Zeiten hinter sich. Ich konnte das während meiner Jugend in Frankreich beobachten. Die Deutschen haben sich damals keinerlei Freizeit gegönnt, weil sie so sehr mit dem Wiederaufbau ihres Landes beschäftigt waren. In der Zwischenzeit ist ihnen dies nun gelungen. Sie sind eine der Top-Technologienationen der Welt. Was sie bewerkstelligt haben, ist beachtlich. Und nun lassen sie sich sehen und kommen nach draußen. Ich denke, was die Deutschen jetzt noch mehr lernen sollten, ist Spaß zu haben, zu lächeln, entspannt zu sein. Sie haben es ja in gewisser Weise geschafft. Und natürlich gibt es immer das Problem von sozialem Ungleichgewicht, ein Thema, das mich persönlich sehr stark beschäftigt. In Deutschland ist dieses Ungleichgewicht zwischen Reichtum und Armut zwar kein so großes Problem, wenn Sie aber betrachten, was in Afrika und was nun in Südostasien nach dem Tsunami vor sich geht, dann werden Sie feststellen, dass jedes Jahr Millionen junger Leute, Kinder, daran sterben, dass sie kein Trinkwasser haben oder dass ihr Wasser verschmutzt ist und sie mit allerlei tödlichen Krankheiten infiziert. Das ist nicht hinnehmbar. Heutzutage, wo wir inmitten einer Kommunikationsrevolution leben, einer Zeit, in der wir unter anderem auch dank deutscher Technologie mit jeder Person auf diesem Planeten Informationen austauschen können, wir sind heute in der Lage, jedem Menschen auf diesem Planeten das Überlebensminimum zu gewähren. Und ich denke, Deutschland könnte sich dieser Aufgabe noch mehr verschreiben, als es das bereits schon getan hat. Und glauben Sie mir, wenn es irgendein Land in Europa gibt, das umweltbewusst ist und bereits etwas tut, dann ist das Deutschland, und zwar an erster Stelle. Ich bin mir dieser Tatsache sehr wohl bewusst. Aber es gibt noch so viel mehr zu tun. Die Nummer eins zu sein ist nicht genug. Es gibt noch viel mehr anzupacken und ich glaube, dass Deutschland mit seiner technologischen Expertise und seiner Macht als Nation noch mehr anfangen könnte, damit die Menschen unterhalb des Existenzminimums sich nicht mehr nur darum sorgen müssen, wie sie den heutigen Tag überleben und ihre Kinder morgen füttern können, sondern dass diese Menschen ebenfalls einen Traum haben können, dass sie sich die Frage stellen können, was sie in 20 Jahren tun möchten, was aus ihren Kindern später einmal werden könnte, anstatt sich immer nur fragen zu müssen, wie sie sich heute und morgen am Leben erhalten können.
Herr Cousteau, Sie sind Architekt und Ingenieur und in Ihrer täglichen Arbeit werben Sie stets für ganz pragmatische Lösungen, um die Schönheit der Ozeane wiederherzustellen und zu bewahren. Würden Sie sagen, dass Pragmatismus im Widerspruch dazu steht, von einem großartigen Traum angetrieben zu sein?
Ich glaube nicht, dass Sie irgendein Problem lösen können, ohne einen Traum zu haben. Folge immer deinen Träumen. Gib niemals auf. Es ist hart, es ist nicht leicht. Der Weg an dein Ziel ist nicht immer ein einfacher Weg. Aber wenn du es wirklich willst, wirst du es auch schaffen. Das gilt für alle. Vor allem junge Leute werden oft entmutigt und mit so viel Fehlinformation bombardiert, bei der sie nur schwer unterscheiden können, was real ist und was nicht. Was ist echte Gewalt und was ist nur eine Filmszene? Es ist sehr schwierig, jung zu sein. Aber diejenigen, die ihren Träumen folgen und im Leben das tun, was sie tun wollen, werden, glaube ich, besser sein als die Besten der heutigen Generation. Denn es ist schwierig, an dieses Ziel zu gelangen, und wenn ein Ziel schwer zu erreichen ist, werden wir am Ende besser, als wenn unsere Ziele leicht zu verwirklichen wären.
Erlauben Sie uns eine letzte Frage, Herr Cousteau.
Ja.
Was ist Ihr persönlicher Lebenstraum für die weltweiten Trinkwasservorräte?
Wir müssen den Affenreflex beenden. Das ist der Reflex, eine Banane zu schälen und die Schale wegzuwerfen. Im Fall der Affen verschwindet die Schale. In unserem Fall verschwindet sie jedoch nicht, was vor allem an den Materialien liegt, die wir verwenden. Wir müssen damit aufhören, Dinge wegzuwerfen. Die simple Tatsache, dass wir Dinge wegwerfen, ist dasselbe, wie wenn wir Geld wegwerfen würden. Wir schmeißen Geld raus, denn was wir da wegwerfen, hat einen Wert, einen kommerziellen Wert. Und dadurch, dass wir Dinge wegwerfen, zwingen wir andere Leute, diesen Müll zu verarbeiten. Andernfalls wird dieser Müll unsere Ozeane und unseren Wasserhaushalt, egal ob Trinkwasser oder Salzwasser, derart beeinflussen, dass es auch diejenigen zu spüren bekommen, die davon abhängig sind, uns mit Nahrungsmitteln aus dem Ozean zu versorgen. Das hat also wirtschaftliche Auswirkungen. Die Natur sollte als Business betrachtet werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir das erst einmal verstanden haben, werden wir sehr viel bessere Entscheidungen fällen. Schauen Sie nur, was nach dem Tsunami geschehen ist. Das war eine weltweite Bewegung mit dem Ziel, den Opfern zu helfen. Ich habe in meinem gesamten Leben keine Bewegung gesehen, die friedlicher gewesen wäre. Kriege spalten die Menschen, spalten Familien, spalten Nationen. Naturkatastrophen vereinigen die Menschen und führen zu friedlichen Bewegungen. Betrachten Sie diese Katastrophe aber nun einmal ganz nüchtern und rein wirtschaftlich und vergessen Sie vorübergehend die furchtbaren Folgen für die Menschen in dieser Region. Denn natürlich sind die Überlebenden des Tsunamis für ihr restliches Leben von der Katastrophe betroffen. Sie haben Familienmitglieder oder Freunde verloren und das wird sie für immer beschäftigen. Aber betrachten Sie die Tragödie nun einmal rein ökonomisch. Hätten wir im Indischen Ozean ein Vorwarnsystem errichtet, wie wir es im Pazifik getan haben, dann hätten wir diese Menschen 45 bis 90 Minuten vor der Katastrophe rechtzeitig warnen können und ihnen ausreichend Zeit zur Flucht gegeben. Hätten wir nicht die Mangrovenwälder abgeholzt und die Korallenriffe beschädigt, wären diese riesigen Wellen abgebremst worden und Zehntausende Menschen wären heute noch am Leben. Eine solche Investition vor der Katastrophe hätte uns ein paar Millionen Euro gekostet. Die Konsequenzen unseres Egoismus kosten uns stattdessen nun Milliarden von Euros. Wir sind sehr, sehr schlechte Manager unseres Planeten. Wir sind aber nicht dumm. Und wenn wir die Dinge von dieser Perspektive aus betrachten, können wir uns auch sehr viel schlauer anstellen. Wir als sogenannte zivilisierte Wesen haben unsere lebenswichtigen Systeme trotz besseren Wissens misshandelt. Wir missbrauchen unsere Wasserwege, Seen, Bäche, Flüsse und die Ozeane als universale Abwasserdeponie, als Mülltonne, als Schrotthalde. Und wer, wie ich mit Hilfe meines Vaters, seit nun bald 50 Jahren beobachtet, welche Auswirkungen das auf die Küstengewässer hat, auf die Wasserqualität und auf die Vielfalt oder mangelnde Vielfalt von Meereslebewesen, der hat nicht nur einen Traum, sondern auch eine Mission. Ich glaube, die Mission ist etwas, was wir uns überlegen. Der Traum ist hingegen etwas, womit du geboren wurdest und in das du als Kind hineingewachsen bist. Das ist schwer zu erklären, aber der Traum ist, wo du all die Energie und Ressourcen findest, die du brauchst, um dich an die Mission zu machen, die du glaubst erfüllen zu müssen. Das ist ein endloser Prozess, ein faszinierender Weg. Wissen Sie, es gibt ja das Sprichwort, wonach der aufregendste Teil einer Mission der Weg zum Paradies sei. Das Paradies selbst ist wahrscheinlich langweilig. Der Weg dorthin ist das Aufregende. Das ist etwas, wofür Sie sich ein Leben lang einsetzen müssen. Wir, ich, tun alles in unserer Macht Stehende, um die ganze Welt auf die Schönheit und Bedeutung der Ozeane aufmerksam zu machen. Auf die Rolle, die die Ozeane in unserem tagtäglichen Leben spielen. Deutschland kann hier sehr viel beitragen.
Herr Cousteau, vielen Dank, dass Sie mit uns geträumt haben.
Nun, ich glaube, es sind unsere Träume, die die Welt veranlassen, dafür zu sorgen, dass unsere Spezies, die menschliche Spezies, auch in Zukunft noch in der Lage sein wird, zu träumen.